Hallo und herzlich willkommen bei Film macht kritisch, dem Podcast über das andere Kino. Hier geht es um ein bewusst antidiskriminierendes, intersektional, feministisches, queeres und dekoloniales Kino und eine Filmkultur, die den Status quo herausfordert. Wie das aussehen kann, erfahrt ihr hier. Ich heiße Janan Turan und darf diesmal Nastaran Taujeri Fumani bei mir begrüßen. Hallo Nastaran, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Schön, dass du da bist.
Danke, Janan, für die Einladung.
Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch.
Ich auch.
Nastaran Taujeri Fumani ist eine nicht-binär positionierter Moderatorin, Aktivistin, Musikerin und dozierend forschende Person. Nastarans Schwerpunkte sind intersektionaler, queerer Feminismus, soziale Gerechtigkeit und antirassistische, antidiskriminierende Praxis sowie queere Themen im Kontext von Film und Kunst. Nastarans Methoden und Projekte zielen darauf ab, ein größeres Verständnis und eine größere Praxis des Dialogs und des aktiven Zuhörens zwischen Menschen und innerhalb verschiedener sozialer Gruppen zu implementieren und zu fördern. Seit vielen Jahren ist Nastaran bundesweit im Kontext von Empowerment und Netzwerkarbeit in Organisationen, Kollektiven und in politischen Gruppen aktiv. Nastaran coacht und begleitet darüber hinaus RegisseurInnen of Color im gesamten Filmproduktionsprozess und ist auch als Antidiskriminierungsberaterin für Produktionsfirmen und als Vertrauensperson am Set tätig. Als Moderatorin arbeitet Nastaran seit 2011 für die Berlinale in der Sektion Panorama und ist seit 2013 in verschiedenen Positionen Teil des Exposed Queer Film Festivals und kuratiert auch international Kurzfilmprogramme wie beim Kurzfilmfestival in Grimstad oder Oslo Fusion. Aktuell plant und konzipiert Nastaran mit dem Büro für vielfältiges Erzählen, also mit Letizia Milano und Johanna Faltinat, eine Weiterbildung für Menschen an der Schnittstelle von Antidiskriminierung und Filmproduktion. Mich würde erst einmal interessieren, wie du eigentlich zum Film gekommen bist. Also was hat dich dazu motiviert? Ja, was hat dich dazu gebracht? Warum ausgerechnet der Filmbereich?
Ja, danke erstmal für die Frage. Ich glaube, das ist eine sehr interessante Frage, wenn man sich so den Filmbereich anguckt, weil es eigentlich ein sehr gutes Feld ist für QuereinsteigerInnen. Und genau so bin ich in den Filmbereich reingekommen. Ich bin vor der Kamera in einem Kurzfilm, musste ich knutschen, was auch vollkommen in Ordnung war. Ich kannte nämlich die Person, mit der ich knutschen musste. Und bin dann aber, weil mich das wirklich sehr interessiert hat, auch in den Bereich hinter die Kamera und habe da bei 2-3 Produktionen mitgemacht. Und bin dann allerdings schnell wieder raus, weil ich gemerkt habe, dass das kein Feld ist, in dem ich mich sicher gefühlt habe. Ich bin aufgrund von Rassismus und auch Sexismus an einigen Stellen diskriminiert worden und bin leider und aber auch zum Glück eine Person, die nicht still hält, sondern ziemlich schnell das auch benennt und so ein bisschen Troublemaker-Style, dann aber leider aus den Produktionen rausgeflogen. Und dann habe ich mir entschieden, was anderes zu machen, aber es war dann trotzdem weiterhin im Filmbereich. Und zwar habe ich Freiluftkinos gemacht. Erstmal auf der Museumsinsel, viele Jahre das Museumsinselfestival. Und dann habe ich 2004 angefangen, das Freiluftkino Kreuzberg zu leiten und das dann insgesamt 17 Jahre im Sommer. Und im Winter war ich dann filmvorführend im Eiszeitkino, damals noch 35mm. Und irgendwann, als es digitalisiert worden ist, habe ich dann auch die Maus ein bisschen geschubst, so nennen wir es ein bisschen lapidar.
Und was heißt das, die Maus geschubst?
Naja, ist ja alles nur noch digital. Da muss man irgendwelche Sachen hochladen und dann auf Play drücken, mehr oder weniger.
Ich war gerade ein bisschen langsam, klar. Die Maus vom... Welche Maus?
Früher okay. Musste man noch wirklich Rollen einlegen und ja. Das Band einfädeln. Und irgendwann musste man nur noch die Maus schubsen. Mhm. Genau. Und dann bin ich zu Filmfestivals gekommen tatsächlich. Zum einen zur Berlinale in der Panorama-Sektion. Dort habe ich als Kinobetreuung bzw. Kinomanagement angefangen und war dann plötzlich Moderatorin und habe unterschiedliche Filmgespräche, aber auch bei Teddy TV, die Queer Academy, Directors Exchange und so weiter moderiert, was total Freude bereitet hat. Und bei Exposed war ich viele Jahre lang im Pre-Selection Committee für den Queer Short Film Fund. Also wir haben Skripts gelesen und gedacht, oh, die sind super, die wollen wir gerne pitchen sehen. Und da war ich im Auswahlgremium und habe dann angefangen auch zu kuratieren und war im Programming-Team. Und jetzt mittlerweile bin ich eher im Vorstand und bin sehr glücklich, dass der Verein auch gut läuft, weil es ist sehr schwierig für queere Filmfestivals überhaupt und genau erst recht für Kurzfilm und experimentellen Film. Dementsprechend ist da auch einiges zu tun und das bereitet mir sehr große Freude.
Ich finde ja, dass wir uns gesellschaftlich und auch beim Film viel mehr mit dem Konzept des situierten Wissens auseinandersetzen sollten, weil es so viel ausmacht, in welchem Umfeld wir groß geworden sind, in welcher Familie, in welcher Klasse oder ökonomischen Umständen und natürlich auch mit welchen Identitätsmarkern, die ja dann wiederum ausmachen, wie wir in der Gesellschaft positioniert sind. Also hier spielen natürlich Race, Gender, sexuelle Orientierung, Klasse, Nichtbehinderung, Behinderung und vieles, vieles andere, viele verschiedene Faktoren eine große Rolle. Wie glaubst du, beeinflusst dein persönliches situiertes Wissen, deine Arbeit und deine Perspektive auf das Kino und auf die Filmkultur?
Ich glaube, der Einfluss ist sehr groß und eklatant, weil ich gar nicht ohne dieses situierte Wissen agieren kann. Also es ist so ein elementarer Teil meiner Identität und diese Wissensbestände kann ich gar nicht ausdividieren. Also die sind immer Teil meiner Praxis, auch einer kritischen Praxis, weil ich glaube ich, und das ist vielleicht eine Superpower, ich weiß es nicht, aber mein neurodiverses Gehirn sagt gerade, es ist eine Superpower. Ich fühle Sachen sehr stark. Wenn irgendwas nicht in Ordnung ist im Film, dann spüre ich das. Also ich brauche mir da nicht konzeptionell irgendwelche Gedanken herleiten, sondern es ist sofort, irgendwas in meinem Körper ist an und sagt, okay, es ist irgendwie nicht richtig. Und das spüre ich tatsächlich so in diesen queeren Kontexten, queere Kuration häufig. Und ich gehe den Film wirklich sehr offen entgegen und schaue erstmal an, ohne zu recherchieren. Und wenn ich irgendwie merke, irgendwas stimmt hier nicht, dann google ich mal, wer den Film gemacht hat oder nutze eine andere Suchmaschine natürlich und merke, oh, das ist ein cis-heteronormativer weißer Mensch. Warum macht der eine queere, eine lesbische, eine POC-Perspektive oder eine Perspektive auf Jugendkulturen und so weiter? Also so, wo ich dann denke, irgendwas stimmt hier nicht und dem gehe ich dann nach und sage, okay, das überzeugt mich nicht. Also die Figuren stimmen nicht, deren Geschichte stimmt nicht, die Dramaturgie, irgendwas ist total schräg. Und das beeinflusst es. Und ich glaube, auch durch diese unterschiedlichen Diskriminierungserfahrungen, die ich tatsächlich machen musste, das ist ja keine Entscheidung, dass man sagt, oh ja, super, Diskriminierung, her damit, yeah, noch eine Kategorie mehr. Mhm. Sondern tatsächlich ist es eine sehr gewaltvolle und traumatische Erfahrung, dass ich dadurch einfach andere Antennen anhabe. Die sind einfach da und die kann ich nicht wegdiskutieren.
Mhm. Also, und zugleich gibt's ja auch, also es sind die Diskriminierungserfahrungen und zugleich ist es ja auch einfach Wissen über bestimmte Szenen, Gefühlszusammenhänge, Beziehungszusammenhänge, die in unterschiedlich positionierten Menschen oder Communities ja auch nochmal andere sind, ne? Also es, da geht's ja auch um sowas wie Codes zum Beispiel, mit welchen Codes wird kommuniziert und ich weiß ganz genau, was du meinst mit diesem, man hat da einfach ein Gefühl, es ist im Bauch, es kann auch woanders sein, manchmal kribbelt es auf der Haut, manchmal, also Wut auch ganz viel, ich spüre das zum Beispiel oft einfach im Hals, wenn sich mir so der Hals zuschnitt, ich so ein Kloß im Hals bekomme, dann ist irgendwie klar, für mich, ich, da will was raus, ich muss was sagen, ich muss mich dazu äußern und für mich ist das super eng mit dem situierten Wissen verbunden, da muss ich mir keine Gedanken darüber machen, aber das Gefühl kommt über dieses gelernte, erfahrene, gelebte. Und das ist dann auch ganz deutlich, ne? Das will dann raus. Und ja, I feel with you. Es ist, finde ich auch voll dankbar, dass du das gerade erwähnst, dass es auch sehr, sehr viel mit Gefühltem letzten Endes zu tun hat, ne? Dass es nicht immer nur so dieses, weil ja oft dieser Vorwurf auch kommt, man würde da zu viel hineininterpretieren oder analysieren oder Gaslighting, Stichwort Gaslighting. Aber es wird irgendwie nicht gesehen, nein, nein, wir fühlen das auch ganz, ganz klar. Und es ist eine Intuition, die verknüpft es eben mit unseren Erfahrungen.
Total. Und ich glaube, so diese Anerkennung von situiertem Wissen als definitiv Wissensbestand muss mehr verbreitet sein. Also es ist das Betroffenenwissen ist super professionell, super wichtig und total bereichernd auch für den Diskurs. Und auch wenn wir es nochmal auf dem Film sehen und die kuratorische Praxis gesehen, das ist ein Mehrwert, weil wer braucht denn eigentlich immer wieder Geschichten, die sich in so einer Endlosschleife wiederholen, so, ne? Und das ist noch schlimmer, Geschichten, die so vermeintlich diversifiziert werden und sehr schlecht erzählt sind, weil sie einfach nur an der Oberfläche kratzen. Also da sind irgendwelche Identitätsmerkmale drin, weil irgendeine Box getriggert wird und die Geschichten oder die Figuren werden nicht komplex genug erzählt. Und man dann merkt so, ah ja, wie war denn das Team eigentlich zusammengestellt? Wer hat das eigentlich geschrieben? Aus welcher Perspektive? Und nee, da fehlt dieses situative Wissen. Und das, was du mit den Codes auch nochmal gesagt hast, finde ich auch super wichtig. Und ich glaube, das kennen alle aus unterschiedlichen migrantisierten Backgrounds, Armut-Background und so weiter, wie dieser Code-Switch tatsächlich stattfindet, wenn man plötzlich in einem whiten Space ist oder in einem klassistischen, also in einem bourgeoisen Space, wo man irgendwie Angst hat, weiter Klassismus-Erfahrung zu haben, wie dann die Sprache sich anpasst, wie der Körper, der Habitus sich anpasst und so weiter. Und das in einen Film zu übersetzen, ist eine Kunst. Und das können eigentlich nur die Leute, die das Gefühl auch tatsächlich spüren. So. Und dann kannst du durch dieses Gefühl auch das Publikum das nachempfinden lassen. Und dann bist du real.
Realness. Ja, ein super, super Stichwort. Darauf werden wir Realness, vielleicht sogar der bessere Begriff als Authentizität. Darauf werden wir später oder gleich nochmal zurückkommen, wenn es um kuratorische Gerechtigkeit dann später geht. Aber ich wollte für unsere ZuhörerInnen auch nochmal ein paar Hinweise, auch literarische, geben zum Ursprung des Begriffs situiertes Wissen beziehungsweise im Englischen situated knowledge. Donna Haraway, die den Begriff prägte, schreibt in ihrem Buch Die Neuerfindung der Natur, Primaten, Cyborgs und Frauen. Wissen vom Standpunkt des Unmarkierten ist wahrhaft, fantastisch, verzerrt und deshalb irrational. Also von wegen universell und so, ne? Mhm. Und auch das Konzept von der Outsider Within, der schwarzen US-Amerikanerin Patricia Hill Collins, dass sie auf die Situation von schwarzen WissenschaftlerInnen an US-amerikanischen Universitäten bezieht, ist in dem Kontext ja auch super spannend und zeigt, wie wichtig das situierte Wissen ist. Hierzu auch nochmal die Empfehlung zu Patricia Hill Collins Buch Black Feminist Thought, Knowledge, Consciousness and the Politics of Empowerment. Wir haben schwarzen DenkerInnen, insbesondere DenkerInnen, also Flinter, so viel zu verdanken, also auch nochmal an Bell Hooks gedacht, die dazu sehr, sehr viel auch geschrieben hat. Ich würde jetzt gerne kommen zum Thema Machtkritik, also ganz konkret, so heißt ja auch dieser Podcast, Film Machtkritisch, es hat einen Grund und ich würde mich als nächstes gerne mit dir darüber austauschen. Was ist für dich Machtkritik im Film? Und damit meine ich nicht nur den konkreten fertigen Film oder wie ein Film produziert wird oder auch, sondern eben halt auch den Diskurs, also wie sprechen wir über Film, wie verstehen wir Film, wie werden Filme für ein Publikum ausgewählt, sei es durch Verleihe, Filmfestivals oder das Fernsehen oder wie werden sie prämiert, eben bei Preisverleihungen. All das können wir auch unter der Kategorie Machtkritik analysieren und uns kritisch darauf beziehen. Also kurzum, was bedeutet Machtkritik im Film für dich?
Für mich bedeutet Machtkritik im Film auch eine Kapitalismuskritik tatsächlich und auch eine Kritik am Patriarchat. Also das sage ich aus einem queerfeministischen, linken Verständnis auch heraus. Das ist mir sehr wichtig. Und einfach auch aus der Perspektive, dass gerade durch Kapitalismus und dem Patriarchat Gewalt ständig reproduziert wird. Und das ist das, was wir im Film sehen. Sei es durch das Nichterzählen von Perspektiven, das Auslassen, das Falscherzählen, das Stereotypisieren von Perspektiven oder von Figuren und das dadurch Zementieren von Bildern in gesellschaftlichen Diskursen. Und das fängt für mich, ich weiß gar nicht, wo der Startpunkt ist. Es zieht sich eigentlich komplett durch die Filmbranche durch, sei es bei der Produktion, bei der Herstellung, später im Festival, wer kuratiert die Filme, welche Filme werden ausgewählt, für welches Publikum, was wird da so imaginiert, wer ist the spectator, also so, ne, das ist echt immer die Frage. Und wenn wir uns nochmal so feministische Filmkritik angucken, wie wird die Kamera auf welchen Körper gezeigt? Also es ist so unglaublich allumfassend, diese Machtkritik. Und ich glaube, um das mal so ein bisschen kurz zu halten, auch das ist ein Gefühl, zu sagen, hier ist was schief. Und das können eben Menschen, die eine Machtkritik internalisiert haben. Und ich glaube, Machtkritik kann auch gelernt werden, kann auch vielleicht mit irgendwelchen Frage, Leitfäden, whatever, abgefragt werden. Allerdings ist es auch eine Perspektive oder eine Haltung, die ganz eng verflochten ist mit einem Menschenrechtsperspektive. So. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, im Diskurs fehlt das, weil es geht oft um die Frage, ja, welche Gruppe wird wie dargestellt und so weiter, aber es geht hier um Menschenrechte, es geht um basic human rights, like seriously. Worüber diskutieren wir eigentlich so? Dieses, muss ich nochmal irgendwie die heteronormative Geschichte erzählt kriegen, die mich überhaupt nicht interessiert? Und es geht überhaupt nicht darum, ob ich jetzt als Person interessiert bin oder nicht oder wie auch immer, aber ich habe irgendwie als queere, nicht weiße, geflüchtete Person mit einem speziellen Background, Armutsgeschichte in Deutschland, Plattenbau in Westdeutschland und so weiter, habe ich tatsächlich noch nie mich selbst in einem Buch oder in einem Film repräsentiert gefühlt. Und da denke ich so, wie kann das sein? Und ich mache es jetzt mal plakativ, Steffi Müller schon in sehr vielen Filmen und zwar ihr ganzes Leben lang. Vielleicht gibt es einige Kategorien, die noch nicht so, ne? Aber eigentlich fühlt sich eine Steffi Müller ständig in irgendeinem Film repräsentiert. Und da denke ich tatsächlich, dass das was mit ja der Sichtbarkeit und der Ansprechbarkeit und dem überhaupt Existieren von verschiedenen Geschichten und verschiedenen Lebensrealitäten geht. Und wenn die nicht da sind, dann haben wir ein Riesenproblem. Und das ist ja das, was die Filmbranche gerade tatsächlich so umtreibt. So dieses, wo sind denn die ZuschauerInnen? Wo finden wir sie denn eigentlich? Was ist noch verkaufbar, was nicht? Und so weiter und so fort. Aber auch das ist wieder so ein kapitalistischer Diskurs.
Ich finde es tatsächlich total wichtig und deswegen ist es mir auch so ein Anliegen mit diesem Podcast, mit diesen Gesprächen, noch mehr Konzepte reinzutragen als eben nur dieses mittlerweile sehr mainstreamige Diversität und Inklusion. Also es reicht einfach nicht, wenn die Ideologien und die asymmetrischen Machtverhältnisse, die es in der Gesellschaft gibt, wenn die reproduziert werden im Film. Also jetzt mal als Beispiel genommen der Integrationsdiskurs. Oder der Imperativ, die haben sich zu integrieren oder auch sowas wie der vermeintliche German Dream, der uns ja irgendwie dadurch von der Politik immer wieder verkauft wurde und wird, wenn der von einem Film aufrechterhalten wird, ne, so nach dem Motto, ja, du musst dich ja nur anstrengen, du musst ja nur gut genug Deutsch sprechen und am besten dein Kopftuch ablegen und vielleicht noch ein paar andere Sachen und dann wird das schon alles, ne, wo sozusagen das diskriminiert werden, den Diskriminierten irgendwie auferladen wird, auferlegt wird, das ist ja ihre Aufgabe sein, nicht mehr diskriminiert zu werden oder so. Also wie pervers und wie paradox, aber ja, so ist irgendwie so, so läuft Politik. Und wenn du das zum Beispiel, wenn wir das Integrationsimperativ als Beispiel nehmen, in dem Film hast, dann ist mir letzten Endes fast schon egal, ich könnte eigentlich auch sagen egal, wie viele Menschen mit Diskriminierungserfahrung dann darin vorkommen. Die Botschaft, die Haltung sagt ganz klar, der Status quo wird aufrechterhalten. Und deswegen ist es für mich so, so wichtig. Und ich kann auch verstehen, dass es manchen dann damit vielleicht so ein bisschen zu akademisch oder intellektuell letzten Endes wird. Aber wir müssen auch verstehen, dass der Grund, warum über Machtkritik nicht gesprochen wird und das nicht sozusagen zu einer Alltagssprache oder auch zugänglicheren Sprache wird, ist, dass es so stark marginalisiert ist, so stark gesilenced wird, weil ja so getan wird oft, als gäbe es ja diese Ideologien in asymmetrischen Machtverhältnisse nicht, dass wir das, glaube ich, erstmal nur durchbrechen, indem wir es uns genau anschauen, analysieren und dann hoffentlich wird sich das genauso normalisieren wie viele andere Begriffe auch. Ne, wie vieles andere auch, was erstmal durch diese Wand hindurch muss, dass es als Fakt überhaupt angesehen wird. So, das so als Hintergrund zu der Frage, warum ich über Machtkritik sprechen möchte.
Voll mega wichtig auch. Und ich glaube, dass es sich, wie gesagt, so durch so viele verschiedenen Ebenen zieht und ziehen muss. dass es endlich ankommt. Und ich rede hier nicht nur von Filmförderung oder sondern lass uns bei der Schule anfangen. So, ne, welche Menschen werden in welche Jobs kategorisiert? Ne? Welche Klasse wird wo rein kategorisiert? Und gerade in Deutschland ist es ein Albtraum, wenn man sich das mal anguckt, wieso die Herkunft eng verknüpft ist mit dem, wo die Menschen letztendlich landen, im Beruf, in der Kreativität und wo was eigentlich gestoppt wird. Und eigentlich müssten wir schon viel früher im Kindergarten, Kinderladen anfangen, machtkritisch miteinander umzugehen. Und da sind wir wieder letztendlich bei Kapitalismuskritik und Patriarchatskritik.
Ja, absolut. Dann lass uns als nächstes über das Kuratieren, das eigentliche Kuratieren von Filmen sprechen. Immer mehr Menschen, die bei Filmfestivals arbeiten und mit ihren ausgrenzenden und diskriminierenden Praktiken, also von dieser Industrie, nicht einverstanden sind, fordern von den Filmfestivals Curatorial Justice, also kuratorische Gerechtigkeit ein. Was bedeutet das für dich?
Für mich bedeutet das, hört sich ein bisschen drastisch an, aber macht endlich Platz. Also tatsächlich räumt diese Position, die schon seit Jahren manifestiert sind, und macht Platz für neue Ideen, neue Perspektiven und hört auf, alte Systeme auf neue Menschen zu transferieren. Das heißt, dass neue Sehgewohnheiten, neue Erzählgewohnheiten, neue Selbstverständlichkeiten auch Platz haben dürfen. Und ich glaube, durch diese eingefahrenen Strukturen und diese sich ständig erneuernden Ausschlusspraxen, dem kann eigentlich nur entgegengewirkt werden, indem es radikal eine Veränderung geben muss. Und das ist das, was ich als kuratorische Praxis sehe. Das heißt, nicht im System einfach nur mitzumachen, sondern das System auch zu verändern. Für mich ist es auch wichtig, aus der Perspektive queer, nicht weiß, neurodivers, mit einer chronischen Krankheit, auch, dass die Arbeitsstrukturen verändert werden. Also auch der Beat, der auf kuratorischen oder auf Menschen, die kuratieren, was da für ein Beat auf einen oder was für ein Druck auf einen aufgebaut wird, dass der aufhört. Also auch zu sagen, okay, wir müssen die Zeiten entzerren, in denen die Filme geguckt werden müssen. Weil es passiert ja was mit uns, wenn wir Filme anschauen. Auch wenn es richtig heftige Content sind, da passiert körperlich was. Ich habe jetzt auch gerade total Gänsehaut, weil ich an einen Film, den ich jetzt bei der Berlinale moderieren muss, denken muss. Ich musste mir den, der ist 90 Minuten, ich musste mir den 4-mal in unterschiedlichen Episoden angucken, weil der so heftig war und so unglaublich an die Materie ging. Auch das mit reinzudenken. Wir sind ja keine Roboter, die einfach irgendwas aufnehmen und dann sagen, nein, sondern wir geben ja da viel Herzblut auch mit in die Kommentare rein oder in die Kuration, was für eine Dramaturgie ein Programm hat und so weiter. Das heißt, da müssen sich Arbeitsstrukturen ändern und es müssen weiße Strukturen adressiert werden. Also auch nochmal zu gucken, wenn Menschen mit unterschiedlichen Diskriminierungserfahrungen reinkommen, dann müssen sich die Strukturen verändern. Das ist Integration. Ja, also nicht Menschen werden in ein System integriert, das schon herrscht und die Menschen müssen sich dem anpassen, sondern nein, das System muss sich anpassen an Menschen, die reinkommen. Das heißt, eine bewegliche Institution zu haben, eine bewegliche Struktur zu haben, fernab von, das machen wir schon seit Jahren so.
Total. Ja, da können wir, glaube ich, auch nur aus eigener Erfahrung sagen, dass genau das halt oft nicht passiert und dass von uns, um im System in irgendeiner Form, weil uns diese Festivals und diese Filme und die Filmkultur so wichtig ist, in irgendeiner Form so zu existieren, weitermachen zu können darin, so viel emotionale Arbeit, überhaupt so viel Arbeit dann abverlangt wird, abzufedern, zu verstehen, zu erklären und so weiter und das einfach nicht mitgedacht wird, hey, wenn wir das ständig machen müssen, über einen langen Zeitraum, dann zerrt das dermaßen an der Kraft, dass dann halt auch für die eigentliche kuratorische Arbeit dann auch nicht mehr so viel Energie bleibt. Und das ist super schade, weil, wie du schon gesagt hast, ist es unbedingt notwendig, wenn es um Gerechtigkeit allgemein, jetzt soziale Gerechtigkeit gedacht oder intersektionale Gerechtigkeit oder queere Gerechtigkeit aus allen Perspektiven gedacht, um die herzustellen, sind neue Perspektiven und eben Machtkritik total notwendig. Das heißt, Menschen, die diese Perspektiven mitbringen, die braucht es. Und wenn die Strukturen aber gleich bleiben, dann werden diese Menschen auch weggestoßen. Und das soll ja nicht sein. Also das, ja, das hat oft sowas von Survival of the Fittest. Ne, so, bist du stark genug? Oder, und wir sind ja stark, aber es gibt halt Momente, wo man auch einfach dann vom Management oder KollegInnen, aber vor allen Dingen von der Struktur selber halt aufgefangen werden möchte. Und das geht, wie du gesagt hast, eben auch dadurch, dass es mehr Zeit gibt. Also das kann ich auf jeden Fall nur spiegeln. Wenn du darüber nachdenkst, wie du, wenn du halt kuratierst, wenn du Filme mit auswählst oder berätst, Festivals berätst, was ja auch eine kuratorische Leistung ist, wonach gehst du da? Was ist dir wichtig bei einem Film? Du hast vorhin schon gesagt, das ist ein Gefühl, aber wenn du das nochmal verbalisierst nach dem Gefühl, kommen ja dann auch Gedanken, die du halt, du kannst es ja konkret machen.
Ich glaube, was mir am wichtigsten ist, ist Kongruenz. Das heißt, die Perspektive, die erzählt wird, muss sich irgendwie im Filmteam spiegeln. Und da recherchiere ich sehr tief. Also ich gehe da wirklich so ein bisschen ins Research rein und fange an, Menschen zu suchen, mir Informationen zu holen und das zusammenzutragen, um zu gucken, okay, was hat das eigentlich, was erzählt wird mit dem Team zu tun? Wie war das aufgestellt? Also ich gehe schon nach Quoten auch. Das ist mir sehr wichtig, weil wir brauchen bis es zu einer Gerechtigkeit kommt, eine Übergangszeit und da finde ich Quoten okay. So.
Oder auch notwendig.
Mega notwendig und in Deutschland hat man ein bisschen Angst vor Quoten und ich denke so, ey, entspannt euch mal, die tun euch nicht weh. So. Dementsprechend, ich bin sehr stark für Quoten. Ich gucke auch im Laufe des Prozesses, wie viele Menschen aufgrund von welcher Gender-Identität haben wir ausgewählt. Wie sieht es aus mit den Ländern, die wir ausgewählt haben? Wie sieht da die Filmförderung aus? Was bedeutet das für verschiedene FilmemacherInnen dann auf einem Festival zu laufen und so weiter. Und ich werde jetzt keine Namen nennen, aber wir hatten einen Film, der auch bei Exposed, den haben wir selbstverständlich gewählt, weil der unfassbar gut war und den wir total gefeiert haben. Cast, Crew, also alles war super queer, super diverse, whatever that is. Und wir haben dann gemerkt, dass wir die erste, also wir waren das allererste Festival, die jemals gewählt haben und die waren so, ja, wir haben überall Absagen gekriegt und wir waren so, how, wie kann das überhaupt sein? Und für uns war das so selbstverständlich, diesen Film zu zeigen und nachdem wir das als Festival gelistet hatten, konnten andere Festivals die einladen, wo ich dann aber auch gedacht habe, das ist so krass, was für eine Gatekeeping Positions auf Festivals haben, nach welchen Praxen sie recherchieren oder kuratieren und so weiter. Und was das aber auch für FilmemacherInnen bedeutet, das fand ich sehr eindrücklich bei diesem Film, der wirklich sehr großartig ist. Ich nenne keine Namen.
Ja, diese Angst um Quoten. Ich denke mir auch so immer, es werden doch schon Quoten im Sinne der Norm ständig angewandt. Also, und Quoten, negative wiederum oder limitierende auf Menschen, die nicht der Norm entsprechen, also der heteronormativen, ableistischen, sexistischen und so weiter Norm oder klassistischen auch entsprechen, denen wird eben nur ein kleiner Raum zugestanden. Ganz ehrlich, ob das bewusst oder unbewusst gemacht wird, ist letzten Endes für die Menschen, die es betrifft oder auch für die Filmkultur ist das egal. Es wird gemacht. Also ist für mich kuratorische Gerechtigkeit da eine Korrektur, eine Nachjustierung, um zu sagen, okay, ihr wendet diese Quoten an. Ich bin mir auch sicher, dass man die nachweisen könnte durch so ein bisschen Research und quantitative Forschung, dass man das wirklich ziemlich schnell auch rausfinden würde, was ist der Anteil, ne? Und was ist die Quote jetzt zum Beispiel von Filmen, wo schwarze Menschen in einer Hauptrolle sind? Welche Quoten werden da angewandt? Und bewusst, unbewusst, wie gesagt. Und dann zu sagen, so, das justieren wir jetzt mal nach, weil anscheinend kriegt es das System alleine nicht hin. Und das ist für mich eine also ganz logische, auch an der Stelle, also könnte ich auch ganz unemotional sagen, ne? Wobei da bei mir auch Gefühle mit einer Rolle spielen, aber es ist einfach so ein Fakt. You are applying quotas, aber nicht the right way, so, da muss man einfach was anderes machen.
Eben, das ist halt eben nicht gerecht, was passiert. Und das ist halt eine Schiefstellung und die muss durch Curatorial Justice behoben werden. Darum geht's. Also es ist eine Perspektive, die reingebracht wird, um etwas, was schief läuft, richtig zu machen, besser zu machen.
Ganz genau. Du hast ja nicht nur bei Festivals mitgearbeitet, die in Deutschland stattfinden, sondern bei Festivals auch, die im Ausland ausgerichtet werden. Was sind da deine unterschiedlichen Erfahrungen? Was konntest du so beobachten? Was hast du da so erfahren?
Ich habe unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ich denke schon, dass ich häufig eingeladen werde als Token, aber ich bin dann kein Token. Also ich werde oft eingeladen aufgrund verschiedener Kategorien, die sehr sichtbar sind für einige Menschen oder auch sehr erlesbar, weil ich sehr offen und transparent damit umgehe, wer ich bin, was ich mache und wie ich positioniert bin. Und was ich aber erlebe, ist, dass sich die Strukturen doch sehr freundlich und sehr zugewandt geben. Das sind, wie gesagt, internationale Kontexte, in denen ich nicht lebe. Das heißt, ich kenne die internen Diskurse nicht so gut. Und dementsprechend ist die Bewertung von außen erstmal, oh, das ist aber sehr freundlich, wie ich hier aufgenommen werde. Und die Festivals, die ich dann auch besucht habe, in den unterschiedlichen Positionen, waren auch sehr zugewandt und freundlich und sehr international, weil es sind ja internationale Festivals. Aber wie die internen Strukturen dann tatsächlich aussehen, weil ich kenne die nur über Zoom, ich kenne sie nur aus, ne, ich sitze hier in Berlin-Neukölln und die sitzen dann irgendwo in Oslo oder in Grimstad oder wo auch immer oder in Amsterdam und ich sitze dann hier. So, ne? Das heißt, wir haben da nicht so eine Überschneidung. Ich weiß nicht, mit welchen Leuten die abhängen, wo die später, also wie ihr Freundinnenkreis aussieht und so weiter. Ich habe keine Ahnung. Aber erstmal erscheint es freundlich und weltoffen.
Mhm.
Und Deutschland hingegen erscheint eher nicht unfreundlich, aber eher provinziell und nicht weltoffen. Also eher lokal.
Mhm.
Was ja auch, ne, ist ja völlig legitim, ist ja in Ordnung. Deutschland kann lokal sein. Ich würde mir was anderes wünschen, weil die Bevölkerung sieht einfach anders aus.
Woran zeigt sich dieses Provinzielle oder nur lokal ausgerichtete? Also kannst du das so ein bisschen an Beispielen oder Erfahrungen nochmal erläutern?
Ich glaube schon, diese ständige Frage, wo man eigentlich herkommt und wie man denn das, was man gemacht hat, irgendwie erlebt hat, so überstanden hat und so weiter. Also so diese Nichtvermischung von unterschiedlichen Klassen oder unterschiedlichen Menschengruppen, das zeigt so für mich das Provinzielle aus. Und da finde ich so auch, ja, es ist ein bisschen schwierig zu, vielleicht ist es auch nur ein Gefühl. Es ist so ein tiefes Gefühl, egal was Mensch hier in diesem Land leistet oder macht, es ist nicht genug. Oder wenn es zu kritisch ist, ist es nicht erwünscht und man muss weg. So, man soll wieder irgendwo hin, wo man herkommt oder so. Und ich glaube, das ist das Provinzielle. Also das ist so diese Möglichkeit des gemeinsamen sich weg von Unterdrückung zu bewegen, gar nicht da ist oder sehr wenig da ist. Und wenn, dann nur im Persönlichen. Und auch institutionell eher so eine Farce vonstatten geht, finde ich. Es ist eher so ein Flickenteppich an Veränderungen, so ganz klein, um so zu suggerieren, ach, wir sind so toll, so New Work, Diversity und so weiter. Und letztendlich, wenn wir in die Strukturen reingucken, meine Güte, ich weiß gar nicht, warum ich immer wieder bei Kapitalismus lande, müssten wir eigentlich the evil root stoppen, damit Platz ist für was Zugewandtes, was Liebevolles, was sich vielleicht in so Suchbewegungen in Richtung Transformation bewegt.
Ja, Liebe, Interesse, Zugewandtheit, Sympathie, Empathie, auch ein bisschen mehr Anstrengung und in der Sprache auch zu arbeiten. Also wie schnell wir, wenn wir kritisch werden, hören, wir seien rücksichtslos, wir seien respektlos, wir seien zu sensibel, wir seien immer irgendwas zu. Und ich habe gerade echt, Nasreddin, ich habe gerade echt Gänsehaut bekommen, als du das mit dem man ist nie gut genug gesagt hast. Ja, genau das habe ich gestern einer Person, mit der ich gerade zusammenarbeite, geschrieben. Dieses, man gibt wirklich sein Sternchen, ihr Bestes. Und trotzdem ist es, du hast immer so eine, es gibt immer eine Wand, ne, irgendwie beim in Bezug auf Sexismus spricht man von the glass ceiling. Es ist so, für mich fühlt sich das, was mir immer wieder passiert, wie so eine Wand an. Du kannst hier sein, du kannst mit uns zusammenarbeiten. Wir freuen uns über deine Perspektiven und vielen, vielen Dank. Mhm. Und ich glaube das auch, ne? Also ich denke, da ist eine gewisse Ehrlichkeit auch dahinter und eine Offenheit. Ich will das jetzt nicht komplett nur als Farce darstellen, aber es gibt eine ganz klare Grenze und die hört da auf, wo wir uns gegen unsere Unterdrückung oder die Unterdrückung anderer Menschen wehren, das klar aussprechen, dann sind wir plötzlich rücksichtslos, dann sind wir, fallen wir sozusagen aus diesem uns gegebenen, vorgegebenen Bereich irgendwie raus. Und ja, das ist etwas, woran, finde ich, Menschen, die in Deutschland agieren, die in Deutschland sozialisiert sind, einfach sich, sie müssen sich dessen erstmal bewusst sein. Passiert sicherlich ganz oft auch unbewusst, aber wie gesagt, at the end of the day, I don't care, weil das Ergebnis ist dasselbe, man wird ausgegrenzt. Ja, also kann ich nur spiegeln und wie gesagt, Gänsehaut bei diesem nicht gut genug sein. Es ist, glaube ich, ein Gefühl, das sehr, sehr viele von uns kennen.
Naja, und es ist nicht nur ein Gefühl, sondern es ist wissenschaftlich belegt. Also es ist tatsächlich aus der Wissenschaft auch kommt. Es gibt evidenzbasiert Forschung dazu, dass Menschen aus marginalisierten Gruppen bis zu dreimal oder auch bis zu fünfmal mehr Leistung bringen müssen, je nach Kategorie, in der sie diskriminiert werden. Das heißt, alle Flinter-Menschen in den unterschiedlichsten Positionen, alle People of Color in den unterschiedlichsten Positionen haben bis zu drei oder bis zu fünfmal mehr Leistung gebracht als eine Person, die nicht davon negativ betroffen ist. Also weiße Hetero-Cis-Männer zum Beispiel. So. Das heißt, das ist klar, das liegt auf der Hand. Und trotzdem wird immer noch debattiert, ist die Person gut genug für den Posten? Like, was ist los mit euch?
Also, genau, und deswegen muss sich auch keiner wundern, warum bei Filmfestivals sogar in den, in Anführungsstrichen, einfacheren Jobs wie Gästebetreuung oder schlechter bezahlten, sagen wir es mal so, ob der Job so viel einfacher ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall viel stressbeladen, keine Ahnung, Kinobetreuung, all diese, oder auch Praktika, dass du selbst da wirklich, ja, so gut wie keine schwarzen Leute siehst, keine Migras siehst, keine nicht-binären Menschen siehst, also auch intersektional gedacht, dass, ja, sich darüber im Klaren zu werden, okay, welche Messlatte, also wie hoch ist die Messlatte wirklich für diese Menschen? Und wie ist auch unsere Außendarstellung, wie einladend sind wir eigentlich? Und das hat natürlich auch mit was mit den Filmen zu tun, die gezeigt werden, aber auch mit den ganzen leitenden Personen. Also für mich macht es einen Unterschied, wenn ich im Team irgendwo, bevor ich mich bewerbe, wenn ich halt sehe, im Team sind bereits Menschen mit Rassismuserfahrung. Weil ich weiß oder hoffe, davon ausgehen zu können, dass da eine Person sitzt, die sich kritisch damit auseinandersetzt. Auch das ist nicht immer der Fall. Wir können natürlich nicht von einem Essentialismus ausgehen, den gibt es nicht. Nicht alle Menschen sind gegenüber ihrer eigenen Unterdrückung gegenüber kritisch eingestellt. Hört sich für mich wie ein Paradox an, aber es ist so. Mhm. Aber die Motivation wird höher, einfach auch für Menschen, sich dann zu bewerben, überhaupt das erstmal im Kopf, diese Möglichkeit aufpoppt, hey, I could have a place there. Ich könnte auch bei diesem Festival mitarbeiten. Und deswegen natürlich Quoten. Also schau dich einmal um. Wer sitzt mit dir im Büro? Wer arbeitet mit dir? Wer hat letztes Jahr alles mitgemacht? Wer macht dieses Jahr? Also, ne? Dann ist irgendwie wieder Stellenausschreibung oder ist eine Position offen. Macht mal was anderes. Also auch das ist dann letzten Endes vielleicht nicht kuratorische Gerechtigkeit, aber sozusagen eine antidiskriminierende Praxis im Filmfestivalbetrieb, denke ich, aber auch in allen anderen Bereichen, die Film angehen, da wirklich einen Wandel zu betreiben, bewussten Wandel anzuregen, weil anscheinend läuft ja was schief. Offensichtlich läuft ja was schief.
Ja, total. Und das, was du ansprichst, ist so ein Common Bias, das heißt der Ähnlichkeitseffekt. So. Und es ist so, Thomasse rekrutieren Thomasse. Jetzt mittlerweile heißt es Christiane rekrutieren Christiane, weil unterschiedliche so Startups jetzt, also es ging, also Thomas, es war eher so eine Forschung Richtung Vorstände. Und da hieß, okay, the similar to me, ne? Also ich wähle die Menschen aus, die mir ähnlich sind, die ähnliche Sozialisation hatten, die ähnliche Bücher gelesen haben, die ähnlichen Fußball, keine Ahnung. Also ich meine,
den traue ich mehr zu.
Den traue ich mehr zu, die stelle ich eher ein, als irgendeine Person, die fernab von dem ist. So, ne? Das ist similar to me oder so Ähnlichkeitsbias. Und das ist halt tatsächlich ein Fehler im System. Und das muss behoben werden. Und es ist, wie gesagt, auch das ist evidenzbasiert. Christian-Effekt, Thomas-Effekt. Und das lässt sich klar adressieren. Allerdings, und das ist die wichtig, also das ist ein wichtiger Punkt. Du kannst ein System adressieren mit Fakten. Und wenn das System aber nicht bereit ist zu lernen und sich weigert, dann kannst du nichts machen. Also dann beißt du dir die Zähne aus. Erst recht in so einer Machtasymmetrie. So. Und dementsprechend verstehe ich es, wenn Leute dann eben nicht in diese Institutionen gehen, sondern sagen, nee, auf keinen Fall stelle ich mich da zur Verfügung, um denen dann irgendwas beizubringen. Ich hatte letztens eine Person, die viele Jahre im Filmbereich gearbeitet hat und dann gesagt hat, okay, ich möchte mich ein bisschen professionalisieren Richtung Produktion. Und ganz viele Leute plötzlich diese Person so attraktiv fanden, weil queer und nicht weiß. Und sie hat gemeint, so auf keinen Fall gehe ich in diese Institution, weil ich werde dann die Diversity-Beauftragte und es ist nicht mein Job. Und das ist das, was Toni Morrison sagt auf The Function of Racism is Destruction. Also du kannst nicht einfach nur deine Arbeit machen, sondern auch wenn du einfach nur deine Arbeit machen möchtest, musst du aufklären. Auf dem Weg zur Arbeit hast du schon Thema Rassismus erfahren. Auf dem Weg nach Hause wieder. Du kannst gar nicht abschalten und regenerieren und so weiter. Und das ist alles Reproduktionsarbeit, die überhaupt nicht gesehen wird und erst recht nicht vergütet ist. Nee. Jetzt bin ich schon wieder bei Kapitalismuskritik.
Nee, aber auf jeden Fall. Die Distraction ist permanent und sie ist in unseren Körpern, sie ist mental in uns drin. Das wird sich so schnell nicht verändern, aber ich würde gerne auch noch mal über andere Dinge, die du so tust. Du bist ja nicht nur bei Filmfestivals tätig, sondern du bist tatsächlich auch in Filmproduktion, Filmprojekten tätig. Du bietest Coaching für RegisseurInnen of Color an und arbeitest als Antidiskriminierungsberaterin im Filmbereich, wie gesagt. Mit welcher Art von Fragestellungen kann denn Mensch zu dir kommen und wie können wir uns die Unterstützung, die du anbietest, die Leistungen, die Arbeit, die du anbietest, bei Projekten genau vorstellen?
Ich würde mal bei dem Coaching anfangen, weil das ist mit diesem The Function of Racism, fängt da total gut an. Ich glaube, bei dem Coaching adressiere ich dezidiert RegisseurInnen of Color und RegisseurInnen mit anderen Diskriminierungserfahrungen auch, ne? Weil einfach diese Filmherstellung oder überhaupt die Filmbranche an sich unglaublich gewaltvoll ist und sehr viel an Druck, an Stress, an Existenzängsten und so weiter weitergibt. Neben den ganzen Klick, Klick, Flash, Flash ist alles so toll und hier auf dem Festival ist roter Teppich und so weiter. Es ist unfassbar viel Arbeit und mega viel emotionale Arbeit auch. Und es gibt kaum Menschen im Coaching-Bereich, die den Beat kennen. Und ich kenne leider den Beat und ich mag den auch nicht. Wirklich, I really strongly dislike. Und ich kann die Menschen anders auffangen, literally auffangen im Sinne von, es gibt akute Krisen, akute existenzielle Drucksituationen, Gewaltszenarien und so weiter. Und ich kann die Menschen dadurch begleiten und mit ihnen gemeinsam Perspektiven und Handlungsmöglichkeiten entwickeln, wie mit diesen Situationen umgegangen werden könnte. Das ist das, was ich im Coaching mache. Und diese Perspektive selbst, mehrfach marginalisiert zu sein oder mehrfach Diskriminierung zu haben, ist natürlich hilfreich, weil es ist wieder ein situatives Wissen, was andere nicht nachempfinden können. Dementsprechend können sich viele Menschen of Color, queere Menschen, nicht in Anführungsstriche normale therapeutische Settings oder Coaching-Settings begeben, weil diese in Anführungsstriche normalen Therapeutinnen oder normalen CoachInnen dieses Wissen gar nicht haben und dann eher auch nochmal Education ist. So, ne? Und dementsprechend ist das für die Menschen zumindest dahingehend sicher.
Mit normal meinst du Menschen, die der Norm entsprechen?
Genau, normalisierte Menschen.
Normalisierte.
So. Genau. Mhm. Also wirklich mit Anführungsstrichen so dieses, ich habe doch Coaching-Ausbildung, dann so, ja, weiß, cis, heteronormativ, ich glaube, eine schwarze, queere, behinderte Person würde jetzt nicht zu ihnen kommen. Zu mir schon, weil auch mein Laden barrierefrei ist. So, Beispiel. Ne? Also solche Sachen. werden halt bei mir vielleicht eher, sind eher auf dem Schirm, ohne dass ich von mir behaupten würde, dass ich alles auf dem Schirm habe. Nee, ich lerne. Aber ich habe nicht so große Widerstände, was Neues zu lernen. Also ich gehe nicht mehr so in die Opposition, sondern ich freue mich, wenn mir Menschen Perspektiven zur Verfügung stellen, mich korrigieren, mir neue Dinge beibringen. Da freue ich mich total drüber. Und dann brauche ich auch nicht so in den Widerstand, in die Opposition zu gehen.
Mhm.
Bei Produktionsfirmen ist die Arbeit komplett anders. Also da schule ich wirklich so das ganze Team, erstmal überhaupt sensibel zu werden für Diskriminierung und Ausschlüsse, weil wie gesagt, es herrscht dieses Narrativ, wir sind so weltoffen, wir sind so cool und so divers und so unterschiedlich und es ist so toll, wie wir miteinander arbeiten. Und wenn man dann tatsächlich oder wenn ich dann an dem Set bin, dann denke ich so, wo ist die Diversität? Ist es die eine queere Person in dem und dem Department oder ist es die eine Person, es ist immer nur eine Person oder zwei? Und mittlerweile hatte ich jetzt ein paar Sets, die wirklich sehr queer waren und sehr divers in Anführungsstrichen, weil auch der Cast sehr divers und sehr queer war. Und das war nochmal andere Kontext. Und nichtsdestotrotz kommt es da auch zu unterschiedlichen Situationen, weil Menschen, egal wie sie positionierend sind, diese Unterdrückungsstrukturen auch weitergeben, wenn sie auch nicht selbst sich damit auseinandersetzen und sagen, okay, ich möchte aktiv dagegen ankämpfen, das weiter zu reproduzieren. So. Und wie gesagt, viel Sensibilisierung zum Thema Antidiskriminierung und Arbeitsschutz, weil Antidiskriminierung ist Arbeitsschutz. It's basic human rights. Es ist nichts Neues. Und dieses Diversity ist auch für mich eigentlich nur so ein Begriff, um überhaupt in Institutionen reinzukommen, um ihnen dann zu sagen, wir sind schon divers. Nur es gibt Menschen, die hier nicht am Tisch sitzen dürfen, weil ihr sie nicht lasst. Und daran müssen wir jetzt arbeiten. So, ob wir jetzt mit Quoten arbeiten, da gibt's ja unterschiedliche Ideen. Mia Sprengler hat ja zum Beispiel diesen Inclusion Rider auch mit nach Deutschland gebracht und hat auch sehr erfolgreich einen Tatort damit umgesetzt. Gucken wir uns vielleicht mal einen Inclusion Rider an, gucken wir uns Quoten an, so, ne? Also das sind alles Möglichkeiten, um eben diese Überbrückungsphase zur sozialen Gerechtigkeit auch tatsächlich herzustellen. So.
Im Kontext von Schulungen und Sensibilisierung bereitest du ja auch zusammen mit dem Büro für vielfältiges Erzählen, das hatte ich am Anfang schon gesagt, eine Weiterbildung an der Schnittstelle von Antidiskriminierung und Filmproduktion vor. Worum geht's da? Wer kann daran teilnehmen? Wie lang wird die gehen? Was steht da schon so fest? Was kannst du uns davon schon erzählen?
Also wir haben schon mal einen Pitch geschrieben, um an die richtigen Menschen ranzukommen, um auch Geld zu akquirieren. Weil wie gesagt, wir denken, dass Antidiskriminierung Arbeitsschutz ist. Darum geht's. Und das, ja, auch Gewaltschutz. Und Gewaltschutz ist auch ein Menschenrecht. Das Interessante mit dem Büro für vielfältiges Erzählen ist, dass ich als ihre Supervisorin angefangen habe, weil sie nochmal so die Wissensbestände, die ich über viele Jahre in dem Kontext Diversität, / Antidiskriminierung, / Antirassismus, Queerfeminismus und so weiter hatte. Genau, das fanden die irgendwie gut und ich war dann so die Supervisorin und dann habe ich irgendwann gedacht so, wir müssten uns eigentlich mal zusammentun, weil ihr arbeitet dramaturgisch, ich arbeite an anderen Schnittstellen und eigentlich es ist schade, dass wir so wenige sind und wir müssten viel mehr sein, weil auch das ist so ein Problem in der Branche, dass die wenigen Vertrauenspersonen oder die wenigen AntidiskriminierungsberaterInnen sich gar nicht zusammentun, nicht miteinander reden und irgendwie gibt es nicht einen Common Sense? Es gibt keinen, wie macht ihr das eigentlich? Wie wollen wir eigentlich die Branche auch verändern, dass mehr Raum für Möglichkeiten und mehr Raum für andere Stimmen gibt? Und deswegen haben wir gedacht, dass es ganz gut wäre, diese unterschiedlichen Menschen, die wir ja schon kennen, einfach mit in diesem Curriculum mit einzubinden. Also das, was wir gerade entwickeln, ist etwas sehr Kollektives, etwas sehr Kollaboratives und sehr Flexibles. Weil wir haben die Wahrheit nicht. Wir haben nicht so und so muss es sein, dann klappt es, sondern wir müssen uns in unterschiedlichen Suchbewegungen in diese Branche hineinbewegen, um sie zu verändern. Und dementsprechend werden wir sehr bald Menschen einladen, mit uns zusammen zu gucken, was für Lehrinhalte gibt es, welche Reflexionsebenen gibt es. Und da schauen wir Richtung Produktion, Richtung Dramaturgie, Richtung Filmherrschaft, also Regie, aber auch solche Sachen wie Color Grading und so weiter. Das ist auch, hat so viel mit Antidiskriminierung zu tun oder auch Ton. Welcher Ton wird wie von welcher Person, welcher Positionierung aufgenommen? Warum werden Menschen so und so ausgeleuchtet und so weiter? Also es ist wirklich so ein allumfassendes Gedankenspiel, was wir da zusammen gerade kreieren. Es geht darum, dass wir Menschen ansprechen wollen, die, so wie ich, so wie viele andere, aus dieser Filmbranche raus sind, weil sie es nicht mehr ertragen. So, weil es wirklich sehr schmerzhaft und sehr gewaltvoll auch ist. Aber auch Menschen, die schon seit sehr vielen Jahren in der Antidiskriminierungsberatung sind, den Übergang in diese Filmbranche zu ermöglichen. Weil wie gesagt, wir sind als Antidiskriminierungspersonen, wir sind an Schulen dran, wir sind in Riesen-Businesses dran, wir machen Organisationsentwicklung, wir machen in der sozialen Arbeit, überall sind wir dran, aber nicht in der Filmbranche, was total schlimm ist eigentlich. Und der Weg ist, also wenn nicht jetzt, wann dann? Und wenn nicht wir, wer dann? So, das war so ein bisschen unser Motto. Deswegen wagen wir jetzt einfach mal den Ritt und hoffe, dass das mal an den Start geht.
Also habe ich dich richtig verstanden, es ist für Leute, die schon ein gewisses Wissen, Erfahrung, Kompetenzen im Bereich Antidiskriminierung mitbringen.
Ja.
Und die aber noch so eine, noch Tools, Methoden brauchen oder sich wünschen und dann sozusagen selber dann dazu befähigt werden oder weiter tiefer noch befähigt werden, im Bereich Antidiskriminierung in der Filmproduktion zu arbeiten.
Genau.
Also es ist wie so eine Train-the-Trainer.
Mega.
Ausbildung.
Genau, es ist Train-the-Trainer. Wow. Plus aber auch Menschen, die aus dem Filmbusiness, aus den unterschiedlichen Departments ausgestiegen sind, die wir in Antidiskriminierung, Antidiskriminierung und Beratungskompetenzen und so weiter mit auf den Weg gehen, damit sie wieder zurück in die Filmbranche können, weil da ist ja jahrelanges Wissen auch drin, wahnsinnig wichtiges Branchenwissen auch drin, um dann von außen auf das System mit einzuwirken, mit internem Wissen. Und das ist dann so eine Form von kollektive Wissensbestände zu teilen. Und das ist das, was wir vorhaben.
Ich finde, es hört sich richtig gut an, weil es dann auch wenn du sagst, das finde ich sehr schön, dass du sagst, es ist kollaborativ, es ist flexibel, es ist gar nicht so dieses, das ist es, so sieht es aus. Aber gleichzeitig hast du ja total recht, wir sind erstens wenige und dann kommunizieren wir auch noch nicht wirklich untereinander, weil wir vielleicht dafür zu wenige sind und alle sind so schauen, was sie wie machen können. Aber es wäre ja schön, auch so eine gewisse Standardisierung reinzubekommen oder so ein Qualitätsmanagement in irgendeiner Form oder so Standards, das heißt Qualitätsmanagement, das war jetzt das falsche Wort, Standards so ein bisschen zu setzen. Und wie kannst du die setzen, wenn du nicht einfach damit anfängst, dir überhaupt mal Gedanken über diese Standards zu machen, dass sie dann weiterentwickelt werden können, ergänzt werden können oder man vielleicht unterschiedliche Disziplinen daraus entwickelt, whatever, ist ja eine andere Geschichte. Aber das finde ich richtig, richtig toll. Ich hatte das anfangs gar nicht so verstanden. Mhm. Ich dachte, das ist wirklich für, ja, wahrscheinlich eher für weiße Menschen dann gedacht ist, die so ein bisschen Antidiskriminierung in der Filmproduktion lernen. Aber nee, das ist wirklich so Grundlagen und tiefergehend. Ich bin sehr gespannt. Also,
ja, wir auch. Wir sind auch sehr gespannt.
Super, super gespannt und freue mich und finde das toll. Also gerade auch, dass das mit dem Büro für vielfältiges Erzählen gemacht wird und wünsche euch da auf jeden Fall ganz viel Erfolg und lasst uns gerne darüber im Austausch bleiben.
Unbedingt.
Also da bin ich echt gespannt und feiere das. Wir brauchen das. Ja, meine letzte Frage ist so ein bisschen breiter, ein bisschen auf eine Metaebene jetzt wieder zu kommen. Wir haben schon ganz viel dazu gesagt, aber vielleicht nochmal so als Schlusswort oder im Schlussgedanken. Am besten wäre es ja natürlich, wenn Antidiskriminierung im Film schon oder bald schon zu einer Selbstverständlichkeit werden würde und wir uns angenehmeren Dingen zuwenden könnten oder das vielleicht, wie du vorhin meintest, mit Toni Morrison, dass es so eine Distraction auch irgendwo ist, dass man nicht mehr so viel damit zu tun hat. Was glaubst du denn, muss dafür passieren, sowohl in den Köpfen als auch den Strukturen und auch gesamtgesellschaftlich gedacht, wenn wir nochmal so ein Resümee vielleicht ziehen?
Eine Sache, die ich sehr wichtig finde, ist, und das ist ein Appell, dezentriert euch. Weil wir häufig in unseren Sozialisationsbubbles gefangen sind. Und ich würde einfach den Menschen raten, guck doch mal über den Tellerrand hinaus. Das wäre so das auf der individuellen Ebene. Auf der institutionellen Ebene würde ich sagen, hört auf, ein Publikum zu imaginieren und immer in diese Richtung zu forschen, um eure Wissensbestände zu bestätigen, sondern schaut doch mal in die Perspektive, wer ist nicht da, und macht mal für die Filme. Weil das ist, wenn wir es kapitalistisch sehen, dann euer Publikum und vielleicht sind die dann eure potenziellen KundInnen. Und auf der kulturellen Ebene, auf der gesellschaftlichen kulturellen Ebene würde ich sagen, dass die Menschen sich neuen Sehformaten, neuen Hörformaten, neuen Formaten generell öffnen sollten, die sie vielleicht auch verstören, die sie vielleicht irritieren und die aber eventuell einen riesen Beitrag dafür leisten könnten, wie sich kulturell und auch gesellschaftlich Dinge verändern können.
Das hört sich nach einer schönen Vision, Utopie an, beziehungsweise die Voraussetzungen dafür hast du, finde ich, sehr, sehr gut abgesteckt. Ja, das war richtig toll, Nastaran. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dein Wissen, Teilen. Ich hoffe, es war nicht eine allzu große Distraction.
Nein, überhaupt nicht. Ich freue mich, reden zu können.
Super. Danke dir.
Danke dir.